Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Nach Florenz, Venedig und Rom zu reisen, das war für Künstler, Dichter und Gelehrte vor 200 Jahren ein Muss. Goethe zehrte lange von seiner italienischen Reise. Der Archäologe und Kunstgeschichtler Winckelmann blieb im Land bis zu seinem Tod. Stendhal und Byron, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Thomas Mann suchten Inspiration in Italien. Übersehen wird, dass auch viele Frauen seit dem frühen 18. Jahrhundert im Bel Paese unterwegs waren und davon in Briefen, Tagebüchern und Reportagen berichteten. Konstanze Neumann und Petra Müller wollen diese Lücke mit einer Anthologie schließen. Mehr dazu von Clara Hoheisel.
2024 ist das große Italienjahr in den deutschen Buchläden. Schließlich ist das Land Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Eine Einladung für viele Verlage also, den Stiefel neu zu entdecken. Die neue Bibliothek schafft es, mit Ciao Italia das Dolce Vita neu zu interpretieren.
Als wir ankamen, war Nebensaison und Mondschein. Mehr kann man nicht verlangen. Wir aßen. Das erste Abendessen in Italien. Wird es den Erwartungen entsprechen? Ja, wir aßen leichte Pasta, die wie ein geflochtenes Nest auf dem Teller lag, mit der grünen Genuesa-Soße aus zerstoßenem Basilikum und Knoblauch. Dann eine gegrillte Dorade, festes Fleisch, leicht nussig im Geschmack, mit einem Schuss toskanischem Olivenöl und etwas Zitrone.
Schreibt die deutsch-britische Schriftstellerin Sibylle Bedford über ihre Italienreise 1961. Ciao Italia vereint die Erlebnisse von Aristokratinnen, Hofdamen, Schauspielerinnen, Komponistinnen, Journalistinnen und Schriftstellerinnen. Insgesamt kommen 20 Frauen zu Wort, die sich auf eine Reise nach Italien begaben. Die Frauen in Ciao Italia reisen auf vielfältige Weise. Manche begeben sich mit einer Freundesgruppe auf den Weg, andere in Begleitung ihres Ehemanns. Einige wagen das Abenteuer allein, wie die DDR-Bürgerin Christine Wolter in den frühen 1970er Jahren.
Schwer mit der Einsamkeit, der heimlichen Reisegefährtin fertig zu werden,
dokumentiert sie in ihrem Tagebuch. Die Gedanken der reisenden Frauen offenbaren sich ganz unterschiedlich. Mal als kunstvoll ausgeschmückte Sätze, mal in knappen Stichpunkten, wie sie in Tagebüchern typisch sind. Ciao Italia lädt geradezu zum Stöbern ein. Es ist kein Buch, das streng von vorne nach hinten gelesen werden muss. Die Schrift dieser Berichte ist handschriftlichen Notizen nachempfunden. Unterstreichungen oder verschnörkelte Elemente heben den persönlichen Stil der Schreiberinnen hervor. Nur die Wahl des pinkfarbenen Einbands wirft die Frage auf, ist dies ein bewusstes Spiel mit Genderstereotypen oder doch schlicht eine ästhetische Fehlentscheidung? Frauen waren lange Zeit in ihrer Mobilität eingeschränkt. Oft mussten Väter oder Ehemänner zustimmen, wenn sie eine Reise antreten wollten. In Ciao Italia zeigt sich aber, oft sind sie es, die sich um ihre männlichen Begleiter kümmern müssen. Zum Beispiel Emily Fontane, die Frau von Theodor Fontane. Als 50-Jährige dokumentiert sie in ihrem Tagebuch 1874 den gesundheitlichen Zustand ihres Gatten und die Unannehmlichkeiten in ihrer Unterkunft.
Zu Bett und eine wahre Höllennacht durchlebt. Ich durch Flöhe und entsetzlichen Lärm auf der Straße im höchsten Fieber der Verzweiflung. Theo ganz krank.
Nicht nur soziale Barrieren bestimmten die Reiseerfahrungen, sondern auch finanzielle Notwendigkeiten. Viele Frauen mussten ihre Reisen durch das Schreiben und Veröffentlichen von Reiseberichten finanzieren. Die Erzählweise in Ciao Italia gleicht einem intensiven sinnlichen Erlebnis. Beim Lesen ist förmlich das Meeresrauschen zwischen den Seiten zu hören. Diese lebendige Darstellung fängt die Essenz des italienischen Lebensgefühls ein. So schreibt die Schriftstellerin Virginia Woolf an ihre Schwester Vanessa Bell im Jahr 1927.
Ich würde gerne mein ganzes Leben lang von Stadt zu Stadt reisen, durch Ruinen streifen und beobachten, wie die Schoner einlaufen und mich in italienische Mädchen verlieben, die alle aussehen wie Millais Zeichnungen im Cornhill.
Auffällig ist, dass die Frauen ein und denselben Schauplatz teilweise ganz unterschiedlich erleben. Die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Fanny Lewald kann der Lagunenstadt in den 1940er Jahren partout nichts abgewinnen.
Kein Blatt, kein Baum, kein Grün in dieser ganzen Stadt, kein Vogelsang, keine Blüte, kein Duft von Blumen.
Ciao Italia gelingt es, das Land nicht nur als Schauplatz zu zeigen, sondern als atmende Entität, die in den Worten dieser Frauen widerhallt. Die Texte offenbaren eine intellektuelle Neugier. Sie sind kunsthistorisch und landeskundlich facettenreich. Und das, obwohl viele Frauen lange nur einen begrenzten Zugang zur Bildung hatten. Ciao Italia gibt auch Einblicke in die politischen Missstände und gesellschaftlichen Verhältnisse Italiens. Die Frauen fungieren als Zeitzeuginnen. Sie beschreiben ihre Erlebnisse inmitten der französischen und österreichischen Vorherrschaft, der Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und den Vorboten des Faschismus. Hedwig Pringsheim, die sich als brillante Unterhalterin einen Namen gemacht hatte, dokumentiert in ihrem Tagebuch ihre Rundreise durch Italien im April 1926.
Nach dem Frühstück Kater an Katja, dann Rendezvous mit Peters und Carellis auf dem Kapitol, dort zunächst verfehlt, da wir das aufregende Attentat auf Mussolini, der von einer verdrehten Irländerin angeschossen wurde, aus nächster Nähe erlebten. Zuerst Terror, dann, da dem Duce nur die Nase blutete, Enthusiasmus.
Die Texte in Ciao Italia nehmen die Lesenden mit auf eine Reise durch das Land und durch die Epochen, begleitet von einem durchgehenden roten Faden, dem weiblichen Blick. Eine Lektüre, die Lust darauf macht, den eigenen Koffer zu packen und zu sagen, Ciao Italia.
Clara Hoheisel über die von Constanze Neumann und Petra Müller herausgegebene Anthologie Ciao Italia. Sie ist in der anderen Bibliothek erschienen zum Preis von 48 €.